die eine Statistik, die du hören musst, um zu verstehen, warum dieser Trend gerade kommt, ist, dass bis 2028 600.000 Firmen in Deutschland eine Nachfolge suchen. In vielen Gesprächen, die ich aktuell mit Gründern und Gründerinnen führe, geht es um Firmen kaufen statt neu gründen. Und woher kommt dieser Trend eigentlich? Warum ist es gerade in Firmen zu übernehmen, anstatt sie zu kaufen? Jetzt gerade sind wir an so einem Wendepunkt in dem Zeitalter, wo es vielleicht fast irgendwann leichter wird zu überlegen, will ich eine Firma übernehmen, die schon bestehendes Business hat, die eine Managementstruktur hat, wo vielleicht eine andere Kultur herrscht, weil es ein Mittelständler ist und vielleicht auch alteingesessen hat, die also am Markt existiert. Teilweise kann sie ja auch Marktführer sein. Und der eine Punkt, den wir uns angucken müssen, ist, wenn wir uns Startups anschauen, Neugründungen, was ist das größte Risiko? Schaffe ich es, ein Produkt zu entwickeln, was der Markt wirklich möchte? Ehrliche Antwort, das schaffen die wenigsten. Aber um zu verstehen, wo der Trend herkommt, müssen wir schon verstehen, in den USA historisch ist es schon so, dass Search Funds auch wirklich lukrativ sind. Viele dieser Fonds haben ein 3,5 bis 4,5x Return. Am Ende sind es dieselben Gespräche. Du musst Vertrauen bei deinem Gegenüber aufbauen. Dann ist es mindestens genauso valide, eine Firma zu übernehmen, statt neu zu gründen. In vielen Gesprächen, die ich aktuell mit Gründern und Gründerinnen führe, geht es um Firmen kaufen statt neu gründen. Und woher kommt dieser Trend eigentlich? Warum ist es gerade in Firmen zu übernehmen, anstatt sie zu kaufen? Wo liegen die Risiken? Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da? Warum ist der Trend aus den USA hier jetzt so langsam rübergeschwappt? Was bedeutet der Trend eigentlich? Und warum haben wir in Deutschland da eine echte Chance? Wie solltest du dich entscheiden? Am Ende deine Entscheidung, aber ich kann vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass du etwas mehr Informationen hast, ob du gründen oder kaufen solltest. Und auch wenn du gerade denkst, kaufen ist doch teuer, das kann gar nicht funktionieren, bleib mal dran. Wir deklinieren das nachher mal durch und schauen uns an, was eigentlich nötig ist. Und dann merkst du, kaufen könnte sogar relevant sein, auch wenn es eine andere preisliche Dynamik mit sich bringt als eine Neugründung. Du hörst Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute geht es um Firmenkäufe versus Firmengründungen. Und die eine Statistik, die du hören musst, um zu verstehen, warum dieser Trend gerade kommt, dass wir uns in Deutschland auch immer mehr anhören, hey, ich überlege, eine Firma zu übernehmen oder mehrere Firmen zu kaufen und sie zusammenzulegen, ist, dass bis 2028 600.000 Firmen in Deutschland eine Nachfolge suchen. Wir haben circa 3,5 bis 3,8 Millionen mittelständische und kleine Unternehmen. Dementsprechend sind das so zwischen 15% und 20% der Firmen, die eine Nachfolge suchen. Viele davon regeln normalerweise in früheren Generationen die Nachfolgefamilien intern. Das sind heute noch um die 50%. Das wird aber weniger, denn mehr und mehr entscheiden sich Familienmitglieder für eigene Karrierewege und sagen, hey, nee, Papa, Mama, ich will was anderes machen. Und das kennst du vielleicht auch. Heutzutage machen wir nicht unbedingt das, was die Eltern machen. Bei mir zumindest so. Ich mache Podcasts und meine Eltern sind beide Krankenpfleger. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Aber auch deswegen gibt es irgendwie eine erschreckende Statistik. Und zwar, dass sehr viele Firmen, das sind ungefähr 25%, schließen und sich überlegen, hey, wir schaffen es nicht, eine Nachfolge zu finden. Das sind häufig auch Betriebe mit weniger als 5 Mitarbeitenden, wo es dann sehr häufig auch vom Inhaber wirklich abhängt, dass diese Firma weiter existieren kann und es auch schwer ist zu übernehmen, weil es gar keine Mitarbeiterstruktur gibt, die das hergibt, also kein Management, was die Firma weiterführen kann, wo die Verantwortungen verteilt sind. Dennoch, das sind hunderttausende Betriebe, die dann zumachen. Und gleichzeitig natürlich, wenn nur 50% familienintern übergeben werden können, ist ein anderer relevanter Faktor, an Mitarbeiter zu übergeben und darüber zu verkaufen, wenn ein Teilexit oder ein vollständiger Verkauf gewünscht ist, oder an Externe, an dich zum Beispiel. Und hier kommt dann der große Punkt, warum ist das eigentlich attraktiv? Und der eine Punkt, den wir uns angucken müssen, ist, wenn wir uns Startups anschauen, Neugründungen, was ist das größte Risiko? Schaffe ich es, ein Produkt zu entwickeln, was der Markt wirklich möchte? In Startup-Sprache Product Market Fit. Kriege ich es hin, dass mein Produkt perfekt zum Markt passt und die mir das Produkt aus den Händen reißen? Ehrliche Antwort, das schaffen die wenigsten. Klar, wenn du jetzt sagst, du machst eine Bäckerei auf oder eine Dienstleistung, wo du weißt, dass das schon gebraucht wird, dann ist es etwas anderes. Dann weißt du, okay, das Produkt wird am Markt gebraucht. Du kannst dir überlegen, wie kann ich mich mit dem Wettbewerb unterscheiden und kann dann meine Position am Markt stärken. Als Startup, wenn du sagst, ich will was Neues machen, ich will einen Markt disruptieren, ich möchte was Großes bauen, einen Technologiefortschritt nutzen oder, musst du erstmal beweisen, dass du es kannst. Du musst beweisen, dass du den Markt verstehst, dass du ein Produkt bauen kannst, dass du das dann noch so an den Markt bringen kannst, dass das Produkt dort wirklich angenommen wird. Und dann ist ja noch nicht aller Tage Abend. Dann musst du eine Organisation bauen, die das auch liefern kann. So, wie schaffst du es dann, eine Organisation zu bauen, die den Vertrieb schafft, dass du deine Ziele erreichst, dass du wachsen kannst, dass du das Produkt wirklich bauen kannst in die Skalierung, dass du liefern kannst, dass die Kunden zufrieden sind und. Also ganz viele Risiken, die dann nicht eintreffen, wenn du eine laufende Firma übernimmst. Viele der Firmen, die jetzt auf den Markt kommen oder schon auch auf dem Markt sind, machen zwischen ein paar hunderttausend und ein paar Millionen Umsatz, sowie auch EBIT. Gibt es ja von bis. Je größer die Firma, desto relevanter ist sie natürlich auch für Großinvestoren, Private Equity oder auch strategische Übernahmen. Je kleiner die Firma, desto eher wird sie dann relevant für Gründer oder Unternehmer, die sagen, hey, ich möchte eine Firma, die schon von 0 auf 1 gebracht wurde, die also am Markt existiert. Teilweise kann sie ja auch Marktführer sein mit ein paar Millionen Umsatz, auch globaler Marktführer, wenn es eine sehr spezielle Nische ist, wie zum Beispiel ein Interview, das ich mal geführt habe hier bei Unicorn Bakery mit Stefan, der UKM-Detektors gekauft hat. Eine Firma für Metalldetektoren. 25 Mitarbeitende. Und da sind wir mal durch den ganzen Deal auch durchgegangen. Wie sah das eigentlich aus? Was musste passieren? Weltmarktführer. Und das ist schon was, wo man sagen muss, da haben wir in Deutschland einen enormen Vorteil. Wir haben extrem viele spezialisierte Fertigungen oder also auch Ingenieursbetriebe und, die extreme Differenzierung am Markt haben, die aber niemanden haben, der das übernehmen kann. Und jetzt denkst du dir immer noch, ja Fabian, das ist ja nett und klingt auch super. Da habe ich eine Firma, die macht Umsatz, da ist ein Team, aber wie soll ich das bezahlen? Und ich glaube, hier einmal ganz kurz den Punkt vorne wegzunehmen, natürlich kostet das Geld. Und natürlich sind solche Firmen auch nicht günstig. Aber es gibt mehrere Punkte. Was sind denn die Optionen? Entweder die Person verkauft die Firma oder schließt die Firma. Das heißt, je näher die Person daran ist, zu überlegen, schließe ich jetzt die Firma, desto eher lässt sich am Kaufpreis was machen. Und dann ist der zweite Punkt, dass du halt sagen musst, okay, wie strukturiere ich diesen Deal? Was zum Beispiel Stefan damals gemacht hat, ist, dass du ein Verkäuferdarlehen bekommst. Dass ein Großteil der Kaufsumme ein Verkäuferdarlehen ist. Also dann nach und nach über die Umsätze bzw. das EBIT zurückgezahlt wird. Der zweite Teil ist ein Bankdarlehen und lediglich ein kleinerer Teil muss wirklich aufgebracht werden, um die Firma zu kaufen. Das heißt, die Struktur in einem solchen Deal kann, heißt nicht, dass sie es muss, kann relativ überschaubar sein, weil du hast ja eine Firma, die Geld verdient. Das heißt, du hast eine relativ klare Planbarkeit, solange es jetzt kein super volatiler Markt ist, der jetzt gerade maximal angegriffen ist. Und du musst mit dieser Planbarkeit natürlich ein bisschen Geld mitbringen, weil die Leute wollen ja sehen, sowohl der Verkäufer als auch die Banken, dass du ein gewisses Commitment mitbringst und sagst, hey, das mache ich wirklich und bin da voll dabei und voll bei der Sache. Dieses Geld musst du mitbringen. Dann kriegst du ein Darlehen von der Bank und dann im Zweifel, wenn der Verkäufer wirklich verkaufen will, kannst du einen Großteil als Verkäuferdarlehen machen. Die Prozentzahlen variieren und da kannst du auch nochmal in die Folge mit Stefan reinhören, verlinke ich in den Shownotes, ist aber ein wichtiger Punkt, du musst nicht die Kaufsumme an dem Tag selber Cash auf den Tisch legen, weil du kaufst ein planbares Unternehmen, was seit Jahren Umsätze macht, was eine gewisse Position hat und das ist, glaube ich, maximal relevant zu verstehen. Der zweite Punkt, der relevant ist, es gibt seit 1980 in den USA sogenannte Search Funds und die sind tatsächlich jetzt auch dabei, nach Deutschland rüber zu schwappen. Das ist eine neue Welle, die auch dafür sorgt, dass wieder mehr und mehr Fokus auf diese Nachfolgeunternehmen kommt. Was sind sogenannte Search Funds? Search Funds sind Fonds, also Investment Vehicle, die Geld von Investoren einsammeln, dass ich mich voll auf die Suche einer Firma konzentrieren kann, um diese zu übernehmen. Es gibt mehrere Modelle. Es gibt das Modell, dass ich losgehe, sage, ich möchte eine Firma übernehmen und dann zu verschiedenen Investoren gehe und sage, hey, würdest du was mit reinwerfen, du was, dass ich 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang zum Beispiel suchen kann. Daraus wird mein Gehalt bezogen. Ich mache nichts anderes, als eine Firma zu finden. Und sollte ich eine Firma finden, dann nehme ich nochmal Geld auf, um eine Firma zu übernehmen. Das heißt, alle Investoren, die damals in den Search Fund investiert haben, also in mich quasi, in den Searcher, haben dann das Recht, mit in der Übernahme zu investieren und ich bekomme als Searcher einen Teil der Firmenanteile, einen Teil geht an die Investoren. Und die Investoren partizipieren dann entweder an Gewinnausschüttungen oder an einem Exit ein paar Jahre später. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Punkt 2 kann sein, dass es auch professionelle Investmentvehikel gibt, wie zum Beispiel Carlo Schmidt eins macht mit Lineage Partners, der dann sagt, hey Fabian, ich habe schon von den ganzen Investoren Geld eingesammelt. Deswegen, ich würde dir jetzt eine gewisse Summe bereitstellen. Du suchst nach einer Firma und dadurch finanzieren wir dich als Searcher. Das heißt, Carlo zum Beispiel sucht mehrere Searcher. Der sucht mehr als eine Person und macht quasi das Venture Capital Modell, also mehrere Gründerteams zu finanzieren, im Searcher-Modus und sagt, hey, hier sind mehrere Searcher, denen gebe ich Geld, die kaufen dann Firmen und daraus entwickelt sich hinten raus Rendite. Das sind, glaube ich, mal so die 2 gängigsten. Natürlich kann es auch sein, dass ein Family Office sagt, hey, Fabian, wir vertrauen dir, wir wollen, dass du eine Firma findest und wir bezahlen das jetzt erstmal als Searcher und dann später eben auch vielleicht die Übernahme. Das ist dann ein Solo-Sponsoren-Modell quasi. Ähnelt am ehesten dem Private Equity Approach, ist aber zu differenzieren, deswegen jetzt nicht hier alles über einen Kamm scheren, nur weil ich das jetzt so kurz mal in das Wort in einen Mund genommen habe, beziehungsweise in einem Satz genannt habe. Das sind so die verschiedenen Optionen. Das heißt, selbst wenn du kein Geld hast, ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo du am ehesten solche Übernahmen im Kopf erstmal planen kannst, weil die Modelle sich in diese Richtung entwickeln. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt. Jetzt gerade sind wir an so einem Wendepunkt in dem Zeitalter, wo es vielleicht fast irgendwann leichter wird zu überlegen, will ich eine Firma übernehmen, die schon bestehendes Business hat, die eine Managementstruktur hat, wo vielleicht eine andere Kultur herrscht, weil es ein Mittelständler ist und vielleicht auch alteingesessener, weil häufig die Inhaber natürlich auch relativ alt sind, die jetzt dann eine Nachfolge suchen müssen. Und will ich das Risiko tragen? Also ein Kulturrisiko, ein Teamrisiko, dass ich das alles quasi tragen, umbauen und führen muss? Oder möchte ich ein Produkt- und ein Marktrisiko tragen und eine neue Technologie oder ein neues Produkt entwickeln müssen? Und das ist jetzt heutzutage die Frage, die du stellen musst, weil Geld gibt es inzwischen für beides. Du kannst Firmen übernehmen, indem du dir überlegst, okay, was bedeutet das? Klar, du musst auch da Menschen finden, die dir vertrauen. Das Prozedere ist sehr ähnlich zu einer Neugründung, wo du sagst, ich möchte Investoren dabei haben. Weil du brauchst Leute, die dir vertrauen, die sagen, dir gebe ich Geld. Ich glaube, dass du dieses Risiko managen und lösen kannst. Und dann ist das mindestens mal eine genauso gute Option. Beides ist hart. Etwas von 0 auf 1 zu bringen, ist brutal hart. Aber gleichzeitig auch etwas zu übernehmen, sich reinzufinden und das weiterzuentwickeln, ist auch extrem hart. Vor allem, weil das ja teilweise zum Beispiel Firmen sind, die dann seit Jahren auf bestehende Systeme laufen, wo du sagen würdest, ist doch klar, dass man das anders machen muss. Dann musst du natürlich irgendwie anfangen, Change Management zu machen. Innerhalb eines Teams, innerhalb einer Organisation. Und erst dann wird das dahin führen, dass du an den Punkt kommst, dass die Firma sich so entwickelt, dass vielleicht anstatt der Zahl an EBIT und Ertrag, der bisher ist, sagen wir mal 1 Million Euro, dass da 2 Millionen stehen. Oder dass die Million nicht weniger wird, weil du kannst sie ja auch runterwirtschaften, so eine Organisation. Das wünscht dir keiner, aber es ist ja möglich. Und ich glaube, das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Und willst du eben die Phase überspringen, Produktrisiko, Marktrisiko, oder möchtest du lieber selber Produkt bauen, Vertriebsorganisation bauen und von null an quasi alles bauen, dafür eine etwas andere Fokussierung? Klar, du kannst auch deine Firma bootstrappen, es geht nicht immer darum, alles mit Investoren aufzubauen, aber um den Vergleich zu haben zwischen, wie ist es denn heutzutage, eine Firma zu übernehmen versus ein Startup zum Beispiel zu gründen, ist das wahrscheinlich das Klassischste. Würdest du jetzt sagen, ich mache eine Agentur, eine Dienstleistungsfirma oder aufgrund der KI-Tools, die es jetzt inzwischen gibt, möchte ich eine Firma bootstrappen ohne externes Kapital mit einem kleinen Team, das wir schon sind, gucken, dass wir möglichst schnell Umsätze machen und profitabel sind? Muss man das ein bisschen anders in Vergleich setzen? Du hast natürlich trotzdem ein bisschen Kapitalrisiko, aber du brauchst jetzt nicht Geld von Investoren. Vielleicht dann in der Skalierung später, das kannst du dir dann immer noch überlegen. Dir gehören direkt 100%. Das sind, glaube ich, die großen Unterschiede. Aber um zu verstehen, wo der Trend herkommt, dass wir jetzt in Deutschland mehr und mehr sehen, dass das Gespräch dahin geht, dass Firmen gekauft und zusammengelegt werden, sogenannte Roll-Ups, oder auch dann Einzelfirmen zur Übernahme besprochen oder auch das als Option gesehen wird, müssen wir schon verstehen, dass wir einfach hunderttausende Firmen haben, die Nachfolger suchen, die substanzielle Firmen sind, Großteil davon, und dann eben auch die Konditionen attraktiver werden aufgrund der Möglichkeiten, dass da mehr und mehr Geld reinschwappt. Denn in den USA historisch ist es schon so, dass Search Funds auch wirklich lukrativ sind. Viele dieser Fonds haben ein 3,5 bis 4,5x Return und das sind fast schon Durchschnittsstatistiken. Wenn man googelt und die Research und Deep Research befragt und merkt so, hey krass, da sind gute Renditen dabei, wenn die Searcher so gut gewählt sind. Dementsprechend ist der Anspruch an Searcher wahrscheinlich, dass doch ein gewisser operativer Plan da ist. Das heißt, wenn du jetzt gerade aus der Uni kommst und einfach sagst, ach ja, ich würde gerne, kommt es ein bisschen drauf an, wie du es hinbekommst, dass die Menschen dir vertrauen. Aber das ist dasselbe beim Gründen. Du hast genau dieselbe Thematik. Sie ist nur deutlich weniger diskutiert und deswegen wirkt sie neuer und ein bisschen größer. Und so, ach, weiß ich nicht, ob das geht. Am Ende sind es dieselben Gespräche, ist dasselbe Ziel. Du musst Vertrauen bei deinem Gegenüber aufbauen, um dann den Zuschlag zu bekommen, eine Firma suchen und übernehmen zu können. Und dann ist es mindestens genauso valide, eine Firma zu übernehmen, statt neu zu gründen. Ich will hier gar nicht zu viel um den heißen Brei reden. Ich glaube, das ist die Quintessenz, warum gerade der Hype da ist, Firmen zu übernehmen, statt sie zu gründen. Und möchte deswegen darüber einmal auf das Thema aufmerksam machen. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten das Thema häufiger behandeln. Wenn es also Fragen gibt, gerne auf LinkedIn, YouTube oder auch Spotify in die Kommentare schreiben. Und dann können wir gucken, dass wir das Thema tiefer behandeln, weil es ist ein relevanter Trend. Es ist einfach notwendig. Und wenn du jemanden kennst, der aktuell überlegt, gründen oder eben übernehmen oder noch gar nicht weiß, dass man heutzutage Firmen übernehmen kann, dann vielleicht diese Episode mal weiterempfehlen, liken oder abonnieren, je nachdem, wo du die Episode hörst oder schaust. Und dann freue ich mich auf alles Weitere. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, der Impuls war mal ganz hilfreich, um zu verstehen, warum dieser Hype und dieser Trend immer, immer größer werden. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Fabian Tausch. Feedback gerne an fabian@unicornbakery.de oder per LinkedIn. Und dann bis zur nächsten Episode am Freitag. Lieben Dank.